Ich grüße Sie herzlich zu diesem, unserem ersten Abend. Wer ein Fernsehapparat besitzt, dazu eine Fernbedienung, und dann der Gefahr des Zappens erliegt, meine Frau kritisiert mich da kräftig, wenn ich daran gerate. Aber wenn das passiert, einem kann man nicht entweichen, dass man in irgendwelche Rätselsendungen hineingerät. Das Faszinierende daran soll sein, dass man eben Euros gewinnen kann, entsprechender Anzahl. Ich habe mir deshalb gedacht, mit einem Rätsel musst du auch beginnen. Die ersten Rätsel sind ja immer sehr leicht. Und so fange ich auch sehr leicht, eigentlich zu leicht für Sie an. Ich habe in meiner Aktentasche einen Gegenstand, eine Sache, ein S, ein Ding. Als Rohmaterial dafür benutzte man früher Lumpen. Es gab sogar einen eigenen Begriff, Haderlumpen, aus Leinen, aus Baumwolle. Heute ist das Grundmaterial Holz, Kiefer, Fichte. Als Farbstoff wurde früher Lampenruß benutzt, den man mit Firnis versetzte. Weiter kam dazu Leim, Leder, Leinen, manchmal Edelmaterial, Silber, auch Gold. Die Produktion ist relativ umständlich, man braucht dazu verschiedene Maschinen, Facharbeiter. Das Gewicht so eines Gegenstandes kann zwischen 50 Gramm und mehreren Kilos bestehen. Der Verwendungszweck: unkundige Leute können damit ihre Wohnung heizen. Andere dieselbe Wohnung fabelhaft dekorieren. Man kann sich tagelang, jahrelang, lebenslang mit solch einem Gegenstand beschäftigen oder mit einer Mehrzahl von solchen Gegenständen. Der Gegenstand, den ich in meiner Tasche habe, das ist jetzt also der letzte Impuls, ist 14 x 22 x 3,5 cm groß und hat ein Gewicht von 850 Gramm. Es handelt sich natürlich um ein Buch, jawohl. Es geht um ein Buch. Ich bin ein Mensch, der fasziniert ist von Büchern. Dass das möglich ist, Gedanken, Sprache zu fixieren, über Jahre hin unter Umständen. Dass solch ein Gegenstand, solch ein S, solch eine Sache sprechen kann mit einem. So wie in der Kolonialzeit ein Diener, ein neuer Boy bei seinem Chef, bei seinem Herrn, dessen Gewohnheiten betrachtet und sieht, wie er im Lehnstuhl sitzt und eben solch einen merkwürdigen Kasten hat und den klappt er auf und dann schaut er da rein und manchmal sind seine Augen ganz groß und leuchtend, dann runzelt er die Stirn. Dann ruft er ja und springt auf, ganz begeistert. Dann sagt er so nicht und wirft den Gegenstand zu Boden. Der Eingeborene sagt, das, was ich da sehe, das ist so was Helles wie ein Kasten. Und auf dem Hellen sind so komische schwarze Zeichen. Es ist ein Ding, das spricht. Es muss ein Geist da drin sein. Also ich finde, es ist eine großartige Sache, trotz Internet und allem, was es sonst gibt, eine großartige Sache mit den Büchern. Dass solch ein Gegenstand über Jahrhunderte hinweg Menschen faszinieren, erregen, erfreuen, erschüttern kann. Bücher. Nun kommen die Christen und sagen, es gibt nicht nur Bücher in der Mehrzahl, es gibt das Buch. Das Buch, die Bibel. Das Wort Bibel kommt von der antiken Hafenstadt Byblos, da wurde das Schreibmaterial der alten Welt, Papyrus, umgeschlagen, verteilt. Bibel heißt also eigentlich schlicht Buch. Und die Christen behaupten, die Bibel sei etwas Einzigartiges. Ja, wieso denn eigentlich? Also früher konnte man doch sagen, wenn etwas schwarz ist, Leder als Hülle hat und dann Goldschnitt, dann wird es wohl eine Bibel sein. Heute gibt es so poppige Bibeln. Also an der äußeren Gestalt, an den schwarzen Buchstaben, an den Dünndruckpapieren, da kann man das Spezielle der Bibel wohl nicht unterscheiden. Man erzählt von der Bibel erbauliche Geschichten, dass in der Kriegsgefangenschaft so ein paar Dünndruckblätter von Baracke zu Baracke gereicht worden seien als große Kostbarkeiten, unendlich wertvoll. Aber es gibt auch die anderen Geschichten aus der Kriegszeit, dass Leute sagten, dieses Dünndruckpapier ist wunderbar, um Zigaretten daraus zu drehen. Man kann das eine damit machen, man kann das andere damit machen. Was ist eigentlich das Besondere daran, dass Christen sagen, es ist das Buch? Das Besondere bekommt man ja am besten immer heraus durch einen Vergleich. Und so heißt mein erster Abschnitt Bibel und Koran. Ich möchte also einen Vergleich mit Ihnen unternehmen, bei dem das Spezifische, das Besondere ein Stück herauskommen soll. Die Muslime sprechen davon, es gibt zwischen Juden, Christen und ihnen eine Gemeinsamkeit. Sie nennen sich Leute des Buches. Auch in der Religionsgeschichte gibt es den Begriff Buchreligion. Eine Religion, bei der in der Mitte ein Buch steht. Wir werden das noch kritisch fragen müssen. Ist der Christenglaube trotz dieses Buches wirklich eine Buchreligion? Bleiben wir einen Augenblick bei dem Islam und dann schauen wir zur Bibel hinüber. Im Islam steht am Anfang eine faszinierende Persönlichkeit. Mohammed, er heiratet eine reiche Witwe und vermag mit Aktien zu handeln. Jedenfalls macht er ein großes Geschäft. Und dann, als er 40 ist, gerät er in eine tiefe Lebenskrise. Also die Midlife-Krisis gab es damals schon. Und da flüchtet er ins Gebirge, auf den Berg Hira. Und da, so wird erzählt, gab es die heilige Nacht des Islam. Die Nacht der Macht, so heißt sie auch. Da sei der Engel Gabriel gekommen mit dem Urkoran, dem himmlischen Buch aus der göttlichen Welt, und habe den Mohammed angefahren, lies, zitiere. Das Wort Koran heißt eigentlich Zitat. Nun wird erzählt, der Mohammed sei leider ein Analphabet gewesen. So wurde das mit dem Lesen zunächst nichts, was den Engel Gabriel aber überhaupt nicht beeindruckte. Er nahm den großen Koran und presste ihm den Mohammed vor den Hals und erstickte ihn geradezu, und plötzlich sei das Wunder geschehen. Mohammed konnte lesen. Lies, buchstabiere. Und der nächste Auftrag war, sieh zu, dass das, was du gelesen hast, niedergeschrieben wird. Das ist der Uranfang des Islam, nach der eigenen Darstellung, die Nacht der Macht. Im Monat Ramadan am Berg Hira. Da geschah es, da gab es die große Inspiration, da wurde Mohammed zum Propheten. Und dann trafen die beiden, der Engel Gabriel und der Mohammed, sich immer wieder. Und immer wieder hieß es, lies und sorg dafür, dass geschrieben wird. Und jedes Jahr wurde eine Redaktionssitzung vorgenommen, eine Revision, eine Überprüfung. Es kam darauf an, dass der himmlische Text dort oben und der irdische Text wortwörtlich Silbe für Silbe, Buchstabe für Buchstabe identisch war. dass also das Duplikat auf Erden, das Faksimile, sich von dem himmlischen Urkoran nicht im geringsten unterschied. Es war sozusagen auf Erden dieselbe Sache noch einmal. Welche Rolle spielt der Mohammed in dem ganzen Prozess? Der Mohammed ist nur ein Sprachrohr, das diesen Vorgang vermittelt, durch den das göttliche Wort herunterfließt zur Erde. Solch ein Sprachrohr nennt man Prophet. Propheten gibt es ja auch im Alten Testament. Und es gibt einen Satz, der den Propheten kennzeichnet, der heißt: So spricht der Herr, ich will. Und das Entscheidende daran, dieses Ich ist nicht das Ich des Propheten, sondern das Ich Gottes. So spricht der Herr, ich. So ist das auch bei Mohammed. So spricht Allah, ich. Mohammed ist nur der Lautsprecher, nur das Sprachrohr, der Prophet, das Werkzeug. Also, um so ein Fremdwort zu bringen, Mohammed geht auf in seiner Funktion, in der Funktion, solch ein Sprachrohr zu sein. Das war eine erste Überlegung zu dem Anfang des Koran. Bei Jesus ist das ja anders. Jesus wird nicht Prophet genannt, außer von solchen, die ihn nicht näher kennen. Jesus ist nicht ein Briefträger, der irgendwelche von ihm unabhängige und ihn gar nicht interessierende Sachen in einen Kasten steckt. Jesus sagt auch nicht, so spricht der Herr ich, sondern er sagt etwas ganz Erregendes. Er sagt, ihr habt gehört, dass Gott zu den Alten gesagt hat, Gott, ich aber sage euch. Das Entscheidende ist bei Jesus dieses Ich, aber ihn, also das Ich. Jesus ist keineswegs eine Funktion, sondern bei ihm kommt alles auf seine Person an. Also hier geht es um Sprachrohr, bei Jesus geht es ums Wort selbst. Hier geht es um den Propheten, bei Jesus geht es um den Sohn. Hier geht es um eine Funktion, bei Jesus geht es um die Person. Deshalb ist auch die Heilige Nacht bei Christen und Moslem etwas völlig Unterschiedliches. Es ist interessant, in den Religionen mal die Heiligen Nächte zu vergleichen. Da kommt heraus, was eine Religion eigentlich in der Mitte ausmacht. Was ist die Heilige Nacht im Islam? Das ist die Nacht, wo Mohammed von dem himmlischen Urkoran erleuchtet wurde. Wo diese Funktion in Gang gesetzt wurde. Was ist die heilige Nacht der Christen? Das ist die Nacht, wo er geboren wurde. Da geht es um seine Person. Christ, der Retter, ist da. Funktion und Person. Also, dass es in Religionen heilige Nächte gibt, das besagt noch überhaupt nichts Gemeinsames. Sondern da kommt gerade das Besondere heraus. Heilige Nacht. Jetzt nehmen wir den entscheidenden Punkt, an dem die Dinge herauskommen müssen, das ist der Tod. Der Tod ist der Testfall. Der Tod des Stifters. Mohammed stirbt 61-jährig im Jahre 632 im Zelt seiner Lieblingsfrau Aisha. Und dann gibt es eine wilde Diskussion. Sein Schüler Omar bestreitet das und sagt, Lügner sagen, und es mögen ihn Hände und Füße verdorren, Lügner sagen, Mohammed sei gestorben. Er ist nicht gestorben, er ist nur wie Mose 40 Tage zu Gott gegangen. Das war der Omar. Der Abu Bekr, der später Nachfolger Mohammeds wird, der sagt, wenn jemand Allah liebt, dann soll er wissen, Allah lebt. Wenn jemand Mohammed geschätzt hat, dann soll er wissen, Mohammed ist tot. Und dann wird Mohammed im Zelt seiner Lieblingsfrau beerdigt. Und die ganze Sache ist im Grunde völlig harmlos. Der Tod Mohammeds ist nicht gravierend. Warum nicht? Das Buch ist inzwischen da. Mohammed hat seine Funktion erfüllt. Mohammed ist im Grunde überflüssig geworden. Alles, was an Mohammed wichtig war, ist in das Buch eingegangen. Mohammed wird durch das Buch ersetzt. Das Buch ist die Lebensmitte dieser Religion. Das kann man auch daran studieren, dass die Anhänger Mohammeds ja nicht Mohammedaner heißen. Das ist eine falsche christliche Bildung, sondern sie heißen Muslime. Und Muslime, da ist SLM drin, wenn Sie an die Mitlaute, die Konsonanten denken. SLM, und wenn Sie das Wort Islam nehmen, da steckt auch drin, SLM. Und Islam heißt Unterwerfung. Und Muslime sind Menschen, die aufgrund des Koran die Unterwerfung unter den Willen Allahs vollziehen. Aber Mohammedaner sind sie unter keinen Umständen. Hier haben wir es wirklich mit einer Buchreligion zu tun. Was ich hier habe, ist der Koran aus dem Arabischen übersetzt. Das ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Nach der orthodoxen islamischen Dogmatik ist der Koran nicht zu übersetzen. Denn Arabisch ist keine Sprache, sondern der Urlaut Gottes. Und den Urlaut Gottes kann man nicht ins Deutsche oder in irgendeine andere Sprache übersetzen. In Klammern, das macht bis heute Probleme. Denn die arabische Grammatik und so etwas wird immer noch am Koran entwickelt. Inzwischen hat sich aber das Arabische auch weiter entfaltet. Und also so ein Sprachstudium im Arabischen hat seine Schwierigkeiten. Was habe ich gesagt? Der Tod Mohammeds ist für die Religion des Islam im Grunde eine Belanglosigkeit. Denn er hat seine Funktion in Gänze erfüllt und der Koran ist da. Die Lebensmitte ist in Gang gesetzt. Schauen wir jetzt herüber zum Tod Jesu. Da sind die Emmaus-Jünger. Und was sagen sie? Ach, jetzt ist alles aus. Das haben sie gleich erfasst. Es geht um die Person. Wenn der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und wenn dieses Ich nicht mehr da ist, dann fällt alles in sich zusammen. Bei Jesus Christus kommt eben alles darauf an, dass der Tod nicht das Letzte ist. Deshalb diese jubelnde Botschaft, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn er 1000 Wunder mehr getan hätte und 100 Bergpredigten mehr gehalten hätte, wir hätten nicht ein einziges Wort des Neuen Testamentes ohne die Auferstehung Jesu Christi. Es gibt eben keine Sache Jesu, keine Idee Jesu, kein Programm Jesu, das man von seiner Person ablösen könnte. Ich meine, man wird so geredet von der Sache Jesu, sogar so, die Sache Jesu geht weiter. Eine Sache Jesu gibt es nicht. Es gibt nur ihn, an den man gebunden ist im Glauben, die Person Jesu Christi. Also, Mohammed ist der Anfänger. Der Koran ist die Lebensmitte, der Name heißt Muslime. Wir Christen sagen, Jesus Christus ist nicht nur der Anfänger, sondern auch der Vollender des Glaubens. Er ist A und O, er steht am Anfang und er steht am Ende, er ist das Ganze. Unersetzbar. Und deshalb heißen wir auch nach seinem Namen. Es gibt keine Mohammedaner, es gibt aber Christen. Wir tragen seinen Namen, weil wir an seiner Person hängen. Das ist das Entscheidende. Also, die Bibel ist im Zusammenhang des christlichen Glaubens nicht dasselbe, was der Koran im Islam ist. Der Koran ist alles, A und O, Anfang und Ziel. Was ist denn die Bibel? Im Neuen Testament wird Jesus das Wort genannt. Das Wort ist Jesus. Was ist dann die Bibel allenfalls? Das Wort vom Wort. Das Wort, das das Wort weitersagt. Jesus ist das Wort. Das heißt, wir müssen das ganz deutlich sagen, die Bibel ist im christlichen Glauben ein zweites. Wir sind nicht bibelgläubig, sondern wir glauben an Jesus Christus. der durch die Bibel bezeugt wird. Insofern ist der Islam eine Buchreligion. Der christliche Glaube unter keinen Umständen eine Religion des Buches, sondern des lebendigen Herrn. Der Philosoph Hamann hat von der Urkunde des Glaubens gesprochen. Bei Hamann waren die Formulierungen meist doppelsinnig. Eine Urkunde. Eine Kunde ist ein lebendiges Wort, das zugerufen werden will. Das muss proklamiert werden. Das muss ausgerufen werden. Hamann meinte aber gleichzeitig auch eine Urkunde im juristischen Sinn. Ich kann das Buch aufschlagen und kann sagen, Herr, du hast gesagt durch deinen Diener und darauf kann ich mich verlassen. In diesem doppelten Sinne ist die Bibel Wort vom Wort Urkunde von Jesus Christus. Man kann das auf einen ganz einfachen Satz bringen. Im Christentum heißt es, das Wort ward Fleisch. Im Islam muss man sagen, das Wort ward Buch. Damit haben sie die Sache auf eine einfache und handliche Formel gebracht. Eine Sache ist aufregend. Wie hat Jesus eigentlich gesprochen? Aramäisch hat er gesprochen. Das war der Dialekt seiner Heimat. Aber nun ist das doch merkwürdig. Wir haben ja kaum mehr aramäische Worte. So ein paar Leitfossilien gibt es da noch, wie Maranatha und sowas. Sondern das Neue Testament ist sofort in Griechisch übersetzt worden. Warum? Der Koran ist unübersetzbar. Da steckt das heilige Urwort im Arabischen dahinter. Das Neue Testament wurde sofort übersetzt ins Griechische. Das war die damalige Weltsprache. Über das Lateinische hinaus. Das heißt, dahinter steht eine grandiose Entscheidung, die Entscheidung zur Mission. Wir müssen sofort in die Weltsprache hinein. Wenn man heute alle möglichen technischen Medien einsetzt bei ProChrist, dann ist das gegenüber dieser Urentscheidung eigentlich nur ein kleines Nachspiel, dass man nämlich sofort in die eine Weltsprache hinein muss. Die Bibel, die Übersetzung dieser Botschaft von dem einen Jesus Christus. Ewig ist die Bibel auch nicht. Es wird uns nicht berichtet, dass im himmlischen Jerusalem dereinst Bibelstunden gehalten werden. Da haben sie sie hinter sich. Der Søren Kierkegaard, der Philosoph, hat auf seinen Grabstein setzen lassen, da werde er ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Das ist das Thema. Die persönliche Begegnung mit diesem Jesus Christus und das Buch ist eine zeitweilige Vermittlung dazwischen. Wenn ich von daher frage, wie will eigentlich die Bibel gelesen werden? Wie will die Bibel gelesen werden? Dann sage ich zunächst einmal etwas ungeschützt, sie will konzentriert gelesen werden. Dabei mahne ich aber nicht eigentlich, indem man eben hirnt, ja, indem man seinen Kopf zusammennimmt, seine Ganglienzellen konzentriert, sondern damit meine, sie will von ihrem Zentrum her gelesen werden. Christozentrisch will die Bibel gelesen werden, das ist das Erste. Wie will die Bibel gelesen werden? Christozentrisch. Also, wenn ich Koran und Bibel vergleiche, dann stoße ich auf die Christusfrage und die Bibel ist die Urkunde, das Wort vom Wort. Und wie will sie gelesen werden? So, dass sie sich selber durchsichtig macht auf diesen Jesus Christus hin. Darum geht's bei der Bibel. Konzentriert lesen. Ich vergleiche die Bibel mit einem zweiten Buch. Das ist eine schöne Reklamausgabe von Goethes Faust. Ich mache sie gern. Ich habe 1957 damit Abitur gemacht. ist also schon ein historisches Dokument. Goethes Faust und die Gretchen-Tragödie halte ich heute noch für eine der faszinierendsten literarischen Darstellungen in der Welt überhaupt. Wenn ich jetzt Goethes Faust neben die Bibel lege, dann lege ich ein Werk der Weltliteratur, ein Werk der großen Weltliteratur neben die Bibel. Und das will ich jetzt vergleichen. Bibel und Spitzenprodukte der Weltliteratur. Aus dem Ersten Weltkrieg wird berichtet, dass die jungen Akademiker ganz eifrig waren, in den Krieg zu ziehen. Es war geradezu eine rauschhafte Bewegung. Sie füllten die Züge, sie wollten an die Front. Und es wird berichtet, in ihrem Rucksack, da hatten sie ein Stück eiserne Ration für den Geist. Und das sei gewesen einmal das Neue Testament und Goethes Faust. Die anderen, Friedrich Nietzsche, so sprach Zarathustra. Es gab da unterschiedliche Hobbys und Fans. Aber bleiben wir dabei, die Bibel und das Neue Testament und Goethes Faust, die kamen zusammen in den Rucksack, damit man an der Front geistig überleben könnte. Das war die Zeit, wo ein Wörtchen entscheidend war, das war das Wörtchen und. Und. Damals sagte man Thron und Altar. Bibel und Goethes Faust. Christenglaube und Kultur. Damals gab es einen berühmten Theologen, Adolf von Harnack, der hat in Berlin die preußische Staatsbibliothek gebaut. Und diese preußische Staatsbibliothek sammelte sämtliche Literatur, die es zu der damaligen Zeit gab, aus allen Wissensgebieten. Und der Adolf von Harnack wollte gerne an das Gebäude eine Inschrift setzen lassen. Und da war sein Vorschlag: Wenn man alle geistigen Güter der Welt zusammenfasst in einer Bibliothek, dann sollte man da dran schreiben an die Wand, dem Heiligen Geist. Was steckte für ein Gedanke dahinter? Alles, was mit dem menschlichen Geist zu tun hat, mit der Wissenschaft zu tun hat, mit der Kultur zu tun hat, das ist im Grunde auch Heiliger Geist. Und Heiliger Geist ist alles, was den Geist des Menschen befruchtet. Es war also die Zeit des Und. Goethes Faust und das Neue Testament. So war es, als der Weltkrieg begann. Dann nach dem Ersten Weltkrieg gab es einen tiefen Einbruch. Da gab es in der Schweiz den großen Theologen Karl Barth und er schrieb seinen Römerbrief und die Spitzenthese darin hieß: Gottes Wort ist nicht Menschenwort. Vom Teufel ist dieses Wörtchen und. Da muss man nicht und sagen, sondern entweder oder. Ein unendlicher qualitativer Abstand zwischen oben und unten. Gottes Wort kommt senkrecht von oben und menschliche Kultur, die blüht von unten auf. Gott spricht. Dominus dixit. Man könnte also so sagen, Kultur ist der am höchsten emporgestreckte Arm der Menschen. Da gehört Goethes Faust hinein. Offenbarung ist der in die allerletzte Tiefe, bis in die Windeln vom Bethlehem hineingestreckte Finger Gottes. Das eine ist diese Bewegung, das andere ist jede Bewegung. Und so hat Karl Barth dann das Ganze verdichtet auf die Formel: Das eine ist Menschenwort, kultiviertes Menschenwort, grandioses Menschenwort, begeisterungsfähiges Menschenwort. Es ist, jetzt sage ich mal was Böses, unanständig, Goethes Faust nicht zu lieben, wenigstens nicht Teil 1. Und dies ist Menschenwort und dies ist Gottes Wort. Das ist ja nur eine handliche Formel. Die großen kulturellen Taten Menschenwort und das biblische Wort ist Gottes Wort. Ja, aber ist dieses Buch nicht auch Menschenwort? Hier die Bibel in deutscher Übersetzung, in so und so viel der revidierter Fassung. Ich habe in Unterweissach jahrelang Griechisch unterrichten dürfen. Und es gab dann also auch Leute, die Griechisch lernen durften. Und dabei wurde denen sehr deutlich bei den Büffeln von Vokabel und Grammatikregeln, dass es auch Menschenwort ist in dem Griechischen drin. Das Gotteswort ist im Menschenwort da und anders nicht zu haben. Und dazu muss man unter Umständen auch Griechisch lernen. Im Neuen Testament steht eine Stelle, jedes Wort, gemeint sind die Propheten, sei Theopneustos. Das heißt, übersetzt, von Gott gehaucht, aber man muss auch aktivisch übersetzen, Gott hauchend. Also wenn ich mit diesem Buch zu tun habe, da steigt mir nicht der Staub der Jahrtausende in die Nase und ich muss niesen, sondern da bläst mich der heiße Atem der Liebe Gottes an. Gott haucht uns an, da steht 1. Mose 2, so wird der Mensch lebendig, durch den Hauch Gottes. Da steht im Johannes 20, Jesus haucht seine Jünger an, der Auferstandene, und dann bekommen sie den Heiligen Geist. Gottes Wort will uns mit seinem Geist erfüllen, will uns inspirieren. Also, menschliches Wort ganz gewiss, aber darin Gottes Wort. Menschliches Wort im Neuen Testament, griechisches Wort. Und wenn man sich etwas näher damit beschäftigt, dann versteht man den Satz des Grafen Zinzendorf. Der hat einmal gesagt, das Griechisch des Neuen Testamentes ist elendes Fischergriechisch. Das hat nicht das Niveau der großen griechischen Philosophen wie Plato oder der Dichter wie Sophokles. Das kommt eben davon, wenn man sich Leute aussucht, die vom See Genezareth als Fischer kommen. Er begibt sich hinein in die Niederungen des späten Griechisch mit dem Neuen Testament. Das macht Gott aber gar nichts aus. Das macht Gott auch nicht klein. Elendes Fischergriechisch, aber darin sein Wort. An der Stelle sprechen wir so. Wie muss man Inspiration verstehen? Darüber gibt es einen großen Streit. Also man hat die lieben Geschwister in Liebenzell angegriffen in der Literatur. Sie hätten nicht die richtige Inspiration, sie hätten die Bibel, seien sie nicht richtig bibelgläubig. Also das gibt immer einen schrecklichen Streit. Ich muss also ein paar Sätze zu dem Wort Inspiration sagen. Man muss sich ja über ein Inspirationsverständnis in einer Gemeinde, denke ich einmal, in gewisser Weise auch einig sein. Ich frage mal, kennen Sie den Unterschied zwischen einem Rätsel und einem Geheimnis? Das ist hier wichtig. Ein Rätsel ist im Grunde eine intellektuelle Denksportaufgabe. Ich stelle ein Rätsel, und was gibt's dann? Dann gerät das Gehirn in Bewegung und dann will die Nuss geknackt werden. Und wenn die Nuss geknackt, das Rätsel gelöst ist, dann ist die Sache erledigt. Können Sie in einem einigermaßen vernünftigen Kreis dasselbe Rätsel zweimal hintereinander erzählen, wenn es gelöst ist? Ein Rätsel ist eben erledigt, wenn man ihm intellektuell beigekommen ist. Ein Geheimnis ist etwas völlig anderes. Ein Beispiel. Da gibt es einen Höhlenforscher, der hat Jahre dazu verwandt, eine Höhle zu durchschreiten, auszumessen, zu erforschen. Und allmählich meint er, ich habe jetzt alles kartografiert. Da geschieht es an einem Tage, dass er entdeckt, es gibt ja in dieser Höhle da einen Durchgang. Und dann kriegt er zunächst auf allen Vieren mit seiner Lampe aus dieser seiner Höhle heraus. Und was geschieht? Er entdeckt eine neue Höhle, die sehr viel größer ist als die erste Höhle. Und so passiert es ihm 3 Jahre später noch einmal. Ein Geheimnis ist etwas, womit man lebenslänglich so umgeht, dass es immer größer wird. Die Liebe zwischen zwei Menschen ist kein Rätsel, das man hormonal löst. Das ist nur eine Nebenfrage. Sondern sie ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis kann man nicht knacken. Bei einem Geheimnis ist das so, wie wenn man draußen vor einer Tür steht, die keine Klinke hat. Und sie muss von innen geöffnet werden. So ist es ein Weihnachtsgeheimnis, ein Ostergeheimnis. Also es ist eine wichtige Frage, verwechseln Sie das bitte nicht. Ein Rätsel ist etwas, was Sie mit Ihrem Kopf lösen. Ein Geheimnis, das nimmt Sie in die Arme und führt Sie in ungeahnte Weiten. Die Frage nach dem Zusammenhang von Gottes Wort und Menschenwort, nach der Inspiration, ist kein Rätsel, das man auf eine Formel bringen könnte, sondern ein Geheimnis. Darum sind alle rationalen Antworten und Formeln von vornherein falsch, weil sie die Sache wie ein Rätsel betrachten. Also in der Antike hat man sich als Beispiel geholt, da gab es in Delphi das Orakel des Gottes Apoll, und da saß über einer Erdspalte, aus der Dämpfe emporstiegen, die Pythia, die Priesterin. Und wenn die Pythia denn berauscht war, dann konnte man ihr Fragen stellen, und dann sagte sie geheimnisvolle Worte, die immer anders ausgingen, als man sich dabei dachte. Man hat in der alten Kirche gesagt, ja, vielleicht war das mit der Inspiration ähnlich, bis man sich vor den Kopf schlug und sagt, das ist doch kein Modell, das kommt doch eher aus der Welt des Okkultismus, aus der Welt der Mantik und Magie. Also so kann es nicht sein. Im 17. Jahrhundert hat man das anders gesagt, und das sagen manche heute noch so. Der Heilige Geist habe Diktat geübt. Und er habe die Menschen als Schreibmaschinen benutzt, mechanisch. Und auf diese Weise sei das Neue Testament entstanden. Der Paulus und der Lukas und der Johannes seien alle Stenotypisten gewesen. Calami heißt es im Lateinischen, Schreibfedern, die man spitzte der Heilige Geist dann an, und dann ließ er wieder einige Seiten schreiben. Das heißt, die Verfasser des Neuen Testamentes seien im Grunde auch solche Funktionen gewesen. Funktion. An der Stelle muss man einfach sagen, das ist islamisch. Wer so denkt, denkt islamisch, nicht christlich. Gegen diese Auffassung, dass die Menschen Schreibmaschinen, mechanische Funktionen seien, da haben sie sich alle gewehrt. Der Martin Luther, der Graf Zinzendorf, nur noch ein paar Theologen, der Martin Käder, der Adolf Schlatter, der Karl Heim, der Otto Michel, sie haben alle einen leidenschaftlichen Kampf dagegen geführt, weil man damit Gott klein macht und den Menschen. Gott degradiert Menschen nicht zu Schreibmaschinen, auch nicht zu Computern. Gott hat es nicht mit Mechanik zu tun und Elektronik, mit etwas Seelenlosen. Wenn Gott einen Menschen ergreift, dann schaltet er ihn ein, er schaltet ihn nicht aus. Also wann war der Paulus voll da? Etwa als er den Römerbrief schrieb. Wer sich näher mit dem Römerbrief beschäftigt, der kann sehen, dass die Ergebnisse, die Paulus vorher bei Gamaliel studiert hat in Jerusalem, in den Römerbrief eingegangen sind. Man kann sozusagen seine Vorstudien auf die Spur kommen. Das heißt, wer war ganz da mit seiner ganzen Geschichte? Paulus, dieser Saul von Tarsus. Und gleichzeitig ist jedes Wort, das der Paulus schreibt, umgriffen, durchhaucht, durchatmet, durchglüht von dem Geist Gottes. Das sind zwei Wirklichkeiten, wo die eine die andere dimensional, müsste man sagen, umgreift. Wenn man ein Beispiel dafür haben will, dann ist das Jesus Christus, von dem wir sagen, wahrer Mensch und wahrer Gott. Das ist auch kein Rätsel. Wahrer Mensch und wahrer Gott, es ist ein Geheimnis. Ich finde immer so faszinierend die Stellen, wo Jesus so ganz menschlich wirkt. Da liegt er im Boot und schläft. Wofür ist das Schlafen ein Zeichen? für Müdigkeit, und Müdigkeit ist das Zeichen dafür, dass er vorher stark beansprucht worden ist. Er ist also Mensch. Aber das Besondere ist, dass er in der Situation schlafen kann, wo die alle schreien und sagen, Herr, wir gehen unter. Das heißt, mittendrin ist er der ganz andere. Dass Jesus geboren wird, ist physiologisch ein Vorgang, den wir alle kennen. Da ist also nichts Besonderes. Da könnte man fast sagen, einfach Mensch wie wir. Aber Jesus ist der eine und einzige, der seine Geburt gewählt hat. Im Gesangbuch heißt es an einer Stelle, ja Vater, ja von Herzensgrund. Er wählt seine Geburt. Das heißt, da wo er wie ein Baby in Windeln liegt, ist er ganz als der unsere, zugleich ganz der andere. Und so könnte man von seinem Tod sagen. Sein Tod ist physiologisch beschreibbar, sein Herztod. Aber er war der eine, zu dem der Tod nicht gehörte, denn der Tod ist der Sünde Sold. Wir müssen sterben. Der Schweizer Dichter Kurt Marti sagt, ich sterbe nicht, als wenn das etwas Aktives wäre. Ich sterbe nicht, ich werde gestorben. Auch du stirbst nicht, du wirst gestorben. Das Tatwort sterben belügt uns. Wir tun es nicht nur einer Tat. Es gibt in der ganzen Welt nur einen, der gestorben ist im Aktiv. Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat für uns. Das heißt also, gerade da, wo er einerseits ganz der unsere ist, wo er schläft, wo er stirbt, wo er geboren wird, ist er zugleich ganz der andere. Das Einzige, was man mit der Bibel vergleichen kann, ist dieses. Inspiration ist also jener geheimnisvolle Vorgang, bei dem jedes Wort der Bibel ganz Menschenwort ist. Und im griechischen Lexikon nachzuschlagen oder im Hebräischen. Und andererseits ganz göttliche Wirklichkeit, ganz durchatmet, durch Hauch, durch Blasen, umgriffen von der Wirklichkeit Gottes. Also, wenn Sie mich spitze auf Knopf fragen, ob ich für die Verbalinspiration bin, dann sage ich ja. Denn jedes Wort der Bibel ist Menschenwort, aber gleichzeitig inspiriert vom Geist Gottes. Wenn Sie mich fragen, wo ich gegen bin, dann bin ich ganz eindeutig gegen die Diktatinspiration. Die Diktatinspiration ist theologisch und geistlich etwas, was man radikal ablehnen muss. Gott macht Menschen nicht zu Schreibmaschinen, sondern er gibt ihnen das Wort. Ich will noch einen Satz lesen. Enthält die Bibel Gottes Wort oder ist sie Gottes Wort? Das wird manchmal diskutiert. Wenn ich sage, die Bibel enthält Gottes Wort, kann das ja fromm gemeint sein. Aber enthält ist, da ist doch was anderes dabei. Da gibt es Sand und in dem Sand gibt es Goldkörner. Und jetzt muss man aussieben und auswaschen und dazu muss man ein chemisches Kriterium haben. Das eine ist Sand, das andere ist Gold. Wenn ich sage, die Bibel enthält Gottes Wort, dann hat sie außer Gottes Wort auch noch etwas anderes. Deshalb können wir gar nicht anders sagen, als die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel kann Gottes Wort sein in tiefgefrorenem Zustand. Da ist sie in der Tiefkühltruhe und wartet auf die Stunde, wo sie mit einem Menschen reden kann. Da ist sie immer noch Gottes Wort, aber da kommt sie nicht zur Wirkung. Und dann kann die Bibel in bestimmter Situation akut werden und einen Menschen packen. Fürchte dich nicht, du bist mein. Geh aus deinem Vaterland und aus deiner Freundschaft. Da wird das Bibelwort uns übermächtig und ergreift uns. Beides kann geschehen. Der Philosoph Hamann, ich habe ihn schon erwähnt, ein großer Mann, eigentlich der Philosoph des Protestantismus, der hat gesagt, Gott ist der Autor. Sie kennen das Wort Autor. Benutzt man meist bei Büchern. Aber Hamann hat das ganz umfassend gemeint. Gott ist der Autor der ganzen Welt. Es gibt keine Rose und es gibt keine Schnecke, ohne dass Gott nicht der Autor wäre. Und es gibt keine Weltgeschichte, ohne dass Gott nicht der Autor wäre. Es gäbe auch keine Heilsgeschichte, Abraham, Isaac und Jakob. Gott hat sie geschrieben, die Heilsgeschichte. Er ist der Autor. Gott ist dann auch der Autor des Berichtes darüber, wie wir ihn in der Bibel stehen haben. Gott ist der Autor und Gott ist der Autor unseres Lebens. Wir meinen doch nicht, dass wir am Ende unsere Biografie selber schreiben. Da gibt es einen, der unser Leben in seine Hand genommen hat und uns führt. Gott ist unser eigentlicher Biograf. Gott ist der Autor der Welt, der Autor der Heilsgeschichte, der Autor der Weltgeschichte, der Autor unseres Lebens. In dem Sinn ist Gott auch der Autor der Bibel und doch lässt er sie ganz menschliches Wort sein. Ja, wenn das so ist. Bibel und Koran haben wir gesagt und haben gesagt, wie muss man dann die Bibel lesen? Von der Mitte her, von der Christusmitte. Jetzt sagen wir Bibel und Goethes Faust, Menschenwort, Gottes Wort. Wenn da Gottes Wort, Gottes Geist und Menschengeist, Gottes Wort und Menschenwort unvermischt und ungeteilt ineinander liegen, dann kann man die Bibel nicht einfach ohne weiteres verstehen, sondern dann muss man die Bibel betend lesen. Herr, öffne dein Wort für mein Herz und öffne mein Herz für dein Wort. Beides. Herr, öffne dein Wort und mir die Ohren und das Herz. Machen noch einen dritten Abschnitt. Die Bibel und ein großes Werk wissenschaftlicher Theologie. Ein großer wissenschaftlicher Kommentar von einem katholischen Gelehrten diesmal. Es ist der erste Teil der Auslegung der Apostelgeschichte von Rudolf Pesch. Also die Ausleger wissen immer viel mehr Wörter zu machen als die Verfasser der Bibel, das gehört sich so. Also, wie ist das denn jetzt? Die Bibel und so ein Werk wissenschaftlicher Theologie. Ein Buch über die Bibel. Ja, kann man das denn überhaupt? Darf man das überhaupt? Muss man das vielleicht gar dabei der Bibel forschend, historisch nachfragen? Darf man das? Ist die Bibel ein Gegenstand der Forschung? Gibt es da sogar das Wort Kritik? Lukas sagt an einer Stelle, das, was ich berichte, ist ja nicht in einem Winkel geschehen. Das heißt nicht irgendwo am Rande, wo man es nicht ganz genau beobachten kann, sondern mittendrin. Wenn die Dinge der Bibel in einem Winkel geschehen wären, dann wüsste man nichts Genaues, dann wäre auch Nachforschung überflüssig. Wenn aber Lukas sagt, sie sind mitten geschehen in unserer Welt, dann heißt das, kommt und seht, prüft doch bitte nach. Vor Jahren gab es den Tod der Bader-Meinhof-Leute. Sie hatten sich selbst das Leben genommen und dann gab es das Gerücht, es sei kein Selbstmord gewesen, sondern ein Attentat seitens des Staates. Und da konnte die Bundesrepublik sagen, ganz gelassen, wir laden jede juristische Kommission ein, woher sie auch kommen mag, sie mag das prüfen, wir haben nichts zu verbergen. Haben wir bei der Bibel etwa etwas zu verbergen? Muss man um die Bibel leinen, muss man da Drähte drum wickeln, dass man da nicht ran kann? Darf man sie nicht prüfen? Was Jesus von sich selber sagt, kommt und seht, das sagt er auch von der Bibel. Es gehört zur Bibel nicht die Angst. Die Angst vor dem, was bei der Forschung herauskommen könnte. Wissen Sie, ich habe das in manchen Gemeinschaftskreisen erlebt. Da sagten die Leute, wir hätten doch gerne einen gläubigen Pfarrer. Ach Herr, schenk uns doch einen gläubigen Pfarrer. Und dann sagten sie zu ihren Kindern, die Abitur machten so, studiert aber ja nicht Theologie, da verliert ihr euren Glauben. Ja, ich habe nie verstanden, wie das Wunder zustande kommen soll, dass dann gläubige Pfarrer entstehen. A, gläubige Pfarrer haben wollen und B, seine Kinder warnen, ist nichts als ein Zeichen von Klein- und Unglauben. Muss man ganz deutlich, wer gläubige Pfarrer haben will, muss Mut zum Theologiestudium machen. Ich würde mich freuen, wenn aus unserer Gemeinde hier Theologen herauswüchsen. Das ist ein gesundes Zeichen. Der Professor Karl Heim hat einmal gesagt, wer noch Angst hat, irgendein Gedanke von Karl Marx, heute würde man sagen von Drebermann oder von was weiß ich wem, Sölle und so, der könnte mir schaden. Wer davor noch Angst hat, der glaubt nicht, dass Jesus der Herr ist. Wer glaubt, dass Jesus der Herr ist, der hat keine Angst vor solchen Erscheinungen. Deshalb brauchen wir keine Angst zu haben. Es gibt ein wunderschönes Wort von Spörtchen. Wie verteidigt man am besten einen Löwen? Indem man um den ersten Käfig noch einen zweiten tut? Nein, sagte Spörtchen, indem man den Löwen loslässt. Das mit der Verteidigung, das macht er schon sehr rasant selbst. Wie verteidigt man die Bibel? Indem man die Bibel öffnet, die Bibel setzt sich selber durch. Jede Angst um die Bibel ist ungläubig. Ich nehme jetzt ein paar Beispiele. Johann Albrecht Bengel, das ist ein Schwabenvater, wenn Sie beim Schönblick die eine Treppe hinaufsteigen, dann schauen Sie ihm ins Gesicht. Das ist einer von den Urvätern, Johann Albrecht Bengel. Johann Albrecht Bengel ist einer der großen Meister der Textkritik gewesen. Textkritik. Er hatte nämlich festgestellt, wir haben ja nicht den Urtext etwa des Matthäusevangeliums, also die Urfassung, die der Matthäus selber geschrieben hat. Sie können im Museum die Urpartituren von Bach bewundern. Wirklich die Handschrift Bachs zum Weihnachtsoratorium etwa. Aber von der Bibel, vom Neuen Testament, haben wir nur Abschriften von Abschriften von Abschriften, so ist es. Was ergibt sich, wenn man Abschriften von Abschriften macht? Kleine Abweichungen, es sind keine gewaltigen Abweichungen, aber es gibt Abweichungen. Und da hat der Bengel gesagt, ich will doch wissen, was der bestmögliche und der möglichst älteste Text ist. Und da hat er sich selbst so alte Handschriften besorgt, so gut das ging. Und die hat er in mühsamer Arbeit nebeneinander gelegt und hat sie verglichen und hat dann ein griechisches Neues Testament herausgegeben und diese Arbeit nennt man Textkritik. Das heißt nicht, dass der Text kritisiert wird. Kritisch heißt hier nur forschen und unterscheiden. Darf man also an dem Bibeltext arbeiten und gucken, steht das oder steht das? Nicht bei manchen Bibelstunden muss man das sogar. An dieser Stelle haben wir zwei Überlieferungen. Welche ist denn wohl die wahrscheinliche? Wer das nicht getan hat, war zu Hause faul bei der Vorbereitung der Bibelstunde. Weiter nichts. Das ist Textkritik. Das andere ist, ich möchte Ihnen den Anfang des Lukas-Evangeliums nennen. Da führt uns Lukas hinein in seine theologische Werkstatt. Und das ist interessant. Da sagt er, am Anfang war Jesus, ja. Dann gab es eine erste Gruppe, das waren die Augenzeugen und Diener des Wortes. Das waren die Apostel, die haben mündlich verkündigt. Erste Gruppe, mündliche Verkündigung. Dann ist der Petrus gestorben. Da hat der Markus sich gesagt, was ich von meinem Meister Petrus habe, das muss aufgeschrieben werden. Sonst gibt's hinterher die sonderbarsten Geschichten. Es muss festgehalten werden. Das ist die zweite Generation, da sagt Lukas, davon gibt es schon viele. Und dann sagt Lukas, nachdem viele schon niedergeschrieben haben, habe auch ich mich daran gemacht. Das heißt, Lukas steht erst im dritten Grad. Und wenn man jetzt fragen würde, wie sah das Studierzimmer von Lukas aus? Ah, da hatte also sicher das Markus-Evangelium liegen, das gab es schon. Da haben wir geguckt. Dann hat er Notizen. Vielleicht hat er auch selber einzelne Äußerungen gesammelt. So mir mündlich die Mutter Maria. Oder sowas. so mir mündlich der Jünger Matthäus. Und all das liegt zusammen, so wie mein Schreibtisch manchmal aussieht. Und was hat Lukas dann gemacht? Dann sagt er, dann habe ich mit Akribie, das heißt mit Genauigkeit und Präzision daran gearbeitet, das so zusammenzubauen, dass eine geordnete Reihenfolge und eine Logik der Sache entsteht. Ich hatte kürzlich zu diesem Thema zu sprechen in Schwäbisch Gmünd bei den PH-Studentinnen. Da habe ich gesagt, bei Lukas sah es aus wie bei euch, wenn ihr eine Seminararbeit schreibt. Alle Bücher und Notizen und so etwas, so sah das aus. Ja, und wo bleibt die Inspiration? Ja, das ist kein Diktat, sondern der Heilige Geist durchdringt, durchpulst, durchatmet das ganze Denken und Sammeln und Ordnen des Lukas. Insofern kann man Lukas forschen. Gibt es Quellen? Natürlich gibt es Quellen, denn Lukas sagt, es gab schon viele Vorlagen. Und Markus war wahrscheinlich eine Quelle des Lukas. Wer das nicht glaubt, liest Lukas 1 nicht richtig. Es hat mit Glauben nichts zu tun, sondern mit ernsthaftem Bibelstudium. Ich will noch ein drittes Beispiel nennen, zu der Frage nach dem Forschen. Wie ist das eigentlich so mit dem leeren Grab? Ja, da gibt es ja immer wieder Theorien. Jesus sei nur scheintot gewesen. Und dann hätten die Jünger ihn aus dem Grab geklaut. Das kann jemand auf den ersten Blick einleuchten. Vor allen Dingen mit dem Scheintod. Jesus ist ja relativ kurzfristig gestorben. Aber jetzt denken Sie mal ein Stück weiter. Was hatte die Jünger denn gepackt? Was wollten die Jünger unter die Leute bringen? Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Gott hat New Age gemacht. Eine neue Zeit, eine neue Welt. Was wäre das schlimmste Hindernis gewesen? Wenn man da einen notdürftig reanimierten Jesus aufzupäppeln gehabt hätte. Dann hätte man in irgendein Bretterversteck oder in irgendeine Höhle tun müssen. Er wäre das größte Hindernis gewesen für den Aufbau der Gemeinde, das man sich überhaupt nur denken kann. Das heißt, man muss so einer Frage mit dem Scheintod Jesu und so einmal ein paar Minuten vernünftig nachgehen, dann merkt man das alles Blödsinn. Ernsthafte Historiker gehen davon aus, das Grab war leer. Das Grab war leer. Das heißt, ich kann mit ernsthafter, vernünftiger, historischer Argumentation mit einem bereitwilligen Menschen so weit kommen, dass er sagt, ja, es scheint ja so, dass das Grab leer war. Das ist gut bezeugt. Das kann man machen, methodisch. Was man nicht machen kann, ist, dass aus diesem Kraterrand waren wir gerade, dass aus der Tiefe des Kraters der heiße Atem Gottes emporsteigt. Und jemand von dem auferstandenen Jesus Christus gepackt und überwunden und in den Glauben hineingezogen wird. Das ist keine Sache wissenschaftlicher Forschung. Also ich mache Mut, bibelforschend zu lesen. Nicht wer mich geistig auf Sparflamme kocht, der kaufe sich theologische Bücher und lese sie ordentlich. Das gehört also dazu. Und gibt es natürlich ideologische Brillen. Das ist keine, sondern eine ordentlich geschliffene. Aber der Ernst Bloch hat gesagt, ich lese die Bibel mit den Augen des kommunistischen Manifests. Wissen Sie, welche Farbe die Bibel dann notwendigerweise hatte? Die ganze Bibel war rot. Nur, da muss man keine Angst drum haben. Die Bibel hat die Fähigkeit, solche Brillen zu sprengen und zu zerreißen. Da kommt jemand und liest die Bibel mit feministischen Augen. Guckt alles von den Frauen her und ihrer Befreiung an. Muss man da Angst drum haben? Nein, da muss man Angst haben um die Brillen. Dass das Wort Gottes diese Brillen sprengt, darum geht's. Da kommt jemand und liest alles von Drebermann her. Das ist auch kein Problem, diese tiefenpsychologisch-jungsche Tradition, kann ja auch manches erleuchten, aber im Entscheidenden verzerrt sie die Dinge. Muss man da Angst drum haben? Nein, man muss darum Angst haben, dass dem sein Gebäude, seine Brille zerbrochen wird. Die Bibel kann Brillen zerbrechen. Also Bildungsarbeit, aber eins ist klar, bei der Bildungsarbeit können wir nicht ohne weiteres jemand zum Glauben bringen. Das ist das Geheimnis Gottes. Rätsel können wir forschend angehen. Das Geheimnis Gottes ist seine Sache. Trotzdem, wie soll man die Bibel lesen? Ich habe hier einen wissenschaftlichen Kommentar, positiven, mutmachenden. Man soll die Bibel forschend lesen. Damit bin ich am Schluss. Dreierlei. Bibel und Koran haben wir gesagt. Und haben gesagt, es geht um den einen, der in der Mitte steht. Bibel und Koran, da geht es um die Jesusfrage. Um den einen, der das Wort ist, nicht um einen Funktionär. Und dann geht es darum, die Bibel von der Jesusmitte her zu lesen. Bibel und Goethes Faust, Gottes Wort und Menschenwort, ja. Aber doch so, dass Gottes Wort in Menschenwort eingeht, unvermischt und ungeteilt. Wie werde ich deshalb die Bibel lesen? Betend. Herr, tu mir die Augen auf, dass ich eben nicht nur menschliche Buchstaben lese, sondern das Geheimnis deines Wortes entdecke. Und Bibel und ein wissenschaftliches Buch. Also ich wäre in meinem Ruhestand ein armes Schwein, wenn ich keine theologische Literatur mehr lesen könnte. Das ist eine herrliche Sache. Forschend lesen. Und doch wissen, es gibt etwas Tieferes, wobei dem forschenden Lesen unsere Brillen durchleuchtet werden von dem Licht, das aus der Mitte kommt. Mut machen möchte ich zum Bibellesen. Ich könnte jetzt noch mehres dazu sagen, das tue ich aber nicht. Ich erzähle nur noch eine Geschichte von Luther. Luther wollte gern, dass sein Herr Käthe, welches seine Ehefrau war, dass sein Herr Käthe, die ungeheuer aktiv war, die nicht nur Schweine züchtete, sondern auch Schweine verkaufte, Saumärkterin zu Wittenberg, die mit der Orthographie und so einige Schwierigkeiten hatte. Das Wort Katechismus hat sie ein Leben lang nicht wirklich aussprechen können. Aber Luther wollte gerne, dass seine Käthe, die wirtschaftlich genial war, Luther war wirtschaftlich ein Trottel, dass sein Herr Käthe doch die Bibel lese. Und da ist er ja auf Käthes Niveau begegnet und hat ihr gesagt, liebe Käthe, 50 Gulden, wenn du bis Ostern die Bibel durchliest. Luther sagt an der Stelle, jetzt ist großer Eifer da. Man muss sich nur klar machen, für 10 Gulden konnte man damals ein ganzes Jahr studieren. Wie ist die Sache mit den 50 Gulden ein Rätsel? Mir ist eine große Frage, ob Luther je 50 Gulden besessen hat. Aber wenn es im Hause Luthers 50 Gulden gab, wer hätte die dann ganz sicher unter Verwahrung gehabt? Der Herr Käthe. Aber immerhin, Luther hat gesagt, 50 Gulden, wenn du, und sie hat ihm das offenbar tatsächlich geglaubt, denn er sagt, jetzt ist großer Eifer da, jetzt ist sie beim 5. Buch Mose und bis Ostern will sie durch die ganze Bibel durch sein. Was ich damit sagen will, sofern sie Eltern sind und Paten und ähnlich geartete Menschen. Es wäre doch was Herrliches zu sagen, einem Patenkind, 50 Euro, wenn du bis zu deinem nächsten Geburtstag die 4 Evangelien durchliest. Meinen Sie, das ist eine Fehlinvestition? Also wenn man sich den Aktienmarkt ansieht, kann man überhaupt nicht besser investieren als so. 50 Euro, wenn du die 4 Evangelien durchliest. Da kommt was bei raus. Denn das darf man erwarten, dass es nicht nur um 50 Euro geht, sondern dass der Heilige Geist sich nicht lumpen lässt, wenn man mit dem biblischen Wort umgeht. Also das war mein Ratschlag. Sehen Sie zu. 50 Euro. Darf ich noch eine Folie auflegen? Die würde ich jeden Abend auflegen, die hat aber damit nichts mehr zu tun. Ja, ja, ich hatte noch mehr, aber ich habe gedacht, Dankeschön. Wenn man mit den Folien da viel zwischen vorwerkt, ist das nicht immer spannender. Wir wollen ja in dieser Woche über den Menschen sprechen. Und heute war die Grundlage, von der her wir über den Menschen reden wollen. Jetzt hat ein Theologe einen Satz gesagt, den will ich heute Abend nur erwähnen, nicht erläutern. Der kommt jetzt jeden Abend wieder vor und am letzten Abend versuche ich ihn zu interpretieren. Der Professor Peters hat gesagt, wer als Christ wahrhaft Mensch wird, wenn man Christ wird, wird man da mehr als ein Mensch? Ja, dann wird man Unmensch. Wer Christ wird, wird wahrhaft Mensch. Wer als Christ wahrhaft Mensch wird, der sagt drei biblische Stichworte. Und damit ist jeweils eine ganze Dimension, eine ganze Provinz abgedeckt. Das könnten wir jetzt behandeln, das tun wir aber nicht. Das kommt am letzten Abend dran. Der sagt einmal das Stichwort aber. Sie wissen, was aber ist? Aber ist Papa, ist die Anrede, die der eine Sohn selber benutzt hat und uns gegeben hat, indem er uns zu seinen Brüdern gemacht hat. Ein Christ ist ein Mensch, der aber sagt. Das zweite, ein Christ ist ein Mensch, der Amen sagt. Was bedeutet das über sein Menschsein? Amen heißt ja fest, stabil, das steht. Amen, das ist das Ja. Und schließlich noch, ein Christ ist ein Mensch, der ein Wort ausruft. Maranatha, unser Herr, komm. Komm, Herr Jesu. Wir werden das also jetzt jeden Abend auflegen. Wenn ein Mensch wahrhaft Mensch wird, indem er Christ wird, dann sagt er aber, wieso aber? Dann sagt er Amen. Was bedeutet das? Was ist damit erschlossen? Welche Dimension? Und dann kommt der Ruf über seine Lippen, Maranatha, unser Herr, komm. Und das werden wir beantworten von der Bibel her. Damit sind wir wieder beim Thema unserer Tage. Ich danke Ihnen schön.